Und ehrlich, der hat einmal zu mir gesagt, es gibt drei Sachen, die der Mensch nicht lernen kann. Das ist Geschmack, Humor und Großzügigkeit.
Mhm. Stark.
Frühstück mit Bier.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier. Heute durchaus Frühstück mit Schnaps.
Jawohl. Frühstück mit Gin.
Mit allem.
Mit allem.
Mit allem.
Aber auch Frühstück mit Bier. Bei uns sitzt heute einer, der früher klassischer kleiner Schnapsbrenner war und heute die modernste Brennerei Österreichs hat und von Wodka über Gin bis hin zu Sojasoßen quasi alles im Programm hat, was das Leben schöner macht. Schön, dass du bei uns bist, Hans Reisebauer.
Ja, danke, dass ich bei euch sein darf. Und ja, ein kleiner Schnapsbrenner, das war von Anfang an nicht die Intention, dass okay. wir so groß werden, sondern die Intention war immer, dass wir das Beste machen. Und das hat sich halt dann so entwickelt.
Wir haben da was mitgenommen zum Anstoßen, ein Solbier.
Ja.
Spanisches Solbier. Stoßen an.
Das meine ich besser, wenn ich mit was anderem anstoße.
Wir reden gleich drüber.
Ja.
Wir trinken ein Solbier. Du trinkst ein anderes Bier, das nehmen wir jetzt nicht zu sehr, ja. Weil Sol ist ja natürlich unser Sponsor.
Ja,
aber
klar.
Hans, du machst für ein Bier, machst auch was. Wie kann man sich denn das vorstellen, dass ein Brenner auch was für ein Bier macht? Das ist
wir
ja
machen,
eigentlich was anderes.
Ein Bio-Braugersten für eine Brauerei. Darf ich sagen, wo sie auch ist?
Ja, darfst du sagen.
Trommer Brauerei in Salzburg. Mhm. Die machen das Original nur mehr aus Bio-Braugersten und das machen wir. Da haben wir vor 2 Jahren damit angefangen und jetzt haben wir, heuer kriegen wir die 3. Ernte.
Du hast aber auch für Wieselburger schon mal was gemacht?
Ich habe den Wieselburger Bockbierbrand gemacht. Das hat, das war einer meiner ersten Longschichten, die ich gemacht habe. Ich habe 94 mit der Brennerei angefangen und habe, glaube ich, 96, 97 haben wir mit dem Wieselburger Bockbier angefangen. Bockbierbrand angefangen, da waren wir die allerersten. War ein super Produkt. Ja, gibt's leider nicht mehr, aber ja, ist halt einmal so. Hat sich natürlich auch durch die Änderung der Besitzverhältnisse in der ganzen Braune und Brauage auch geändert.
Wie kann man sich denn das vorstellen? Was lieferst denn du da genau? Die Braugerste?
Also bei Trommer liefern wir die Gersten. Das macht der Hans in der Landwirtschaft.
Okay.
Und die Gersten wird dann gemalzt beim Klingen in Gauspolzhofen. Und dann kommt es zu Trommer und die machen das Bier raus.
Okay.
Nur mal zu deinem Anfang. Das war vor 30 Jahren, da hast du in
28,
genau, genau zu sein. Da hast du 1,5 Hektar mit ganz vielen Apfelbäumen gehabt, mit ganz vielen Obstbäumen.
Ja.
Und dann hast du gedacht, okay, machen wir doch was.
Ja, nein, es war so, da war kurz vor die EU-Umstellung, das heißt, Österreich ist zur EU gekommen, und da war die Frage, was tust du in der Landwirtschaft? Und unser Betrieb war meiner Meinung nach damals zwar groß genug, aber langfristig, ob das zum Leben gereicht hätte, weiß ich nicht. Und
was habt ihr damals gemacht?
Typisch, eben das 1 Hektar Obst oder 1,5 Hektar Obst, dann haben wir gemacht Zuckerrüben, damals noch ein Raps,
also viel angebaut quasi.
Ja, viel angebaut, genau.
Keine
was
Fische.
Wir heute auch noch dann. Nein, Fische haben wir gar, Lampe haben wir gehabt, ein paar für die alten Obstgärten. Und ich wollte eigentlich immer daheim bleiben und Nebenerwerb hat mich so nicht interessiert. Und was mich immer interessiert hat, war Wein. Ich war extrem weinaffin und damals auch noch, ich habe extrem viel Bier dran und Bier hat mir auch extrem getaugt. Ich habe auch den Entwicklung der Biersprache, war ich schon 1995 dabei und so weiter. Ja, und wollte irgendwas machen in Oberösterreich. Wein ist damals überhaupt nicht gegangen und Bier hat eine Kraftbierszene und so weiter hat es nicht gegeben. Mhm. Und damals hat sich so in Österreich so die Kleinbrennereien entwickelt. Und und die 94 eine Brennerei entdeckt, dann haben wir dann gedacht, so, und jetzt fangen wir an.
Und hast du das Brennerhandwerk irgendwie dann schon vom Opa, vom Papa mitgekriegt?
Nein,
oder
gar nichts. Wir haben wie alle Bauern damals auch 25 Liter Schnaps im Jahr brennt.
Ja.
Ja, und hat man dann viel da lesen und so weiter, hat man aber bis heute keine andere Brennerei angeschaut. Und habe aber durch meine kurzzeitige Maschinenbau-Geschichte in der Paul Hahn in Linz, habe ich so viel technischen Zugang gehabt, dass ich gewusst habe, wie man was gestalten sollte. Damals natürlich alles in klar. Und was ich aber immer gehabt habe, ist scheinbar ein super Geschmack, den ich von meiner Mutter geerbt habe.
Was ist denn wichtig für einen guten Schnaps? Was ist denn das Wichtigste?
Grundsätzlich ist einmal selber, dass du mal weißt, was gut ist. Das ist einmal das Allerwichtigste.
Woher hast du das gewusst? Einfach von der Mama?
Ja, wir haben früher schon immer für alle Mitarbeiter und für uns habe ich selber gekocht, was wir heute auch noch tun. Bei uns wird jeden Tag um 12 Uhr da Mittag gegessen. Und Geschmack, ja, du weißt ja, der eine hat einen Geschmack und der andere hat nicht. Geschmack kannst du nicht lernen. Du kannst das dann intensivieren und üben. Aber wenn du von Haus aus nicht weißt, was schmeckt, dann wirst du das auch nie lernen. Das kannst du keinen reden.
Ja.
Und ja, das habe ich gehabt. Und bei den ersten Schnäpse, die ich habe dann, wie ich 94 angefangen habe, habe ich halt Mama noch gefragt, was Vorlauf, wann bin ich fertig, wann kommt der Mittellauf. Ich habe schon geschmeckt da selber, aber da war ich mir natürlich auch nicht so sicher. Gell? Und so hat das dann angefangen. Und da haben wir auch viel Glück gehabt. Klar, weil wir den ersten Williams, den wir gemacht haben, da hat es 100 Flaschen gegeben, sind wir damals bei der Destillator Europameister geworden.
Wahnsinn.
Ja, und dann hat sich das halt ja in eine Richtung entwickelt, die man, wenn mich jetzt wer fragt, wenn mich vor 27 Jahren gefragt hat, wo die Entwicklung hingeht, ja, auf das, was wir heute machen, war ich nie gekommen.
Also es war die Leidenschaft, hat dir Spaß gemacht, genau. Und du hast es einfach weitergemacht.
Es ist auch seit 27 Jahren mein, ich sage mal, 100%iges Leben. Ich würde es um nichts hergeben, um nichts tauschen und ich habe auch keine Spompanalen im Kopf, dass ich was anderes mache, irgendwann einmal. Für mich ist das, es ist einfach...
Das bist du.
Das bin ich, genau. Ja.
Du bist ja vom Falstaff-Magazin auch schon vielmehr zum besten Brennmeister des Jahres gewählt worden.
Ich glaube öfter.
Oder öfter schon?
Ich glaube siebenmal
schlecht recherchiert, scheiße.
Ja, nein, wir haben alles... Das war natürlich auch ein Glück, weil wir sind damals in der Destillator gegangen, dann war Steyrek... war unser erster Kunde, das war ganz wichtig. Ja, ja, und dann war Gomio Einsteiger des Jahres, Aufsteiger des Jahres und so weiter. Dann ist à la carte gekommen, dann Falstaff gekommen. Ja, und wir haben halt immer mit den ganz wichtigen Sorten, waren wir immer ganz vorne dabei, aber Vogelbeer, Williams, das waren halt unsere Kernsorten.
Aber also, du hast selber da wenig Marketing gemacht, sondern das ist halt irgendwie... Durch das passiert durch die Qualität sozusagen.
Genau. Aber wie macht man denn so einen Unterschied? Ich meine, das klingt so einfach, aber es gibt doch viel Schnapsbrenner in Österreich.
Das Geld muss der Wurst sein. Das Geld muss der
Wurst sein. Inwiefern, dass du in die Technik investierst?
Ja, das auch, aber im Nachhinein erst. Aber vorher musst du einfach sagen, so, Scherb, was macht guten Schnaps aus? 50% ist einmal nur das perfekte Obst. Mhm. Und ob ich ein schlechtes Obst oder ein scheiß Obst kauft, Entschuldigung, wenn ich das so sage, oder ein perfektes Obst, ist ein Riesenpreisunterschied. Mhm. Und du brauchst ja Unmengen an Obst. Ich brauche für ein Kilo Vogelbeer 35 Kilo.
Ja, Wahnsinn.
So, der Preisunterschied zwischen schlechter und guter Ware ist, sagen wir mal, eine schlechte Ware kostet 1 Euro, eine gute Ware kostet 2,20 Euro beim Kilo. Mhm. Also, und da ist natürlich so viel Geld drinnen. Und das war eigentlich mir immer wurscht. Ich habe immer gesagt, wir müssen die beste Ware finden, die wir dann verarbeiten können. Mhm. Und wir haben, das muss ich jetzt ehrlich sagen, man macht immer Kompromisse im Leben mit irgendwas, aber an der Qualität haben wir bis heute keinen Kompromiss gemacht.
Das erinnert mich jetzt gerade an eins unserer letzten Gespräche, wo wir bei Neuburger und bei Hermann Fleisch los waren, die quasi auch zum Neuburger das Schnitzelfleisch hergenommen haben, das Gute, was man eigentlich nicht in einen Leberkäse oder in einen Neuburger reintut. Und so ist bei dir eigentlich auch, dass der Rohstoff einfach schon mal das Beste ist, was man kriegen kann. Und den hast du immer aus der Region dann auch gekriegt, den guten Rohstoff.
Ja, Amarillen kriegst du natürlich nicht aus der Region, weil das habe ich dann glücklicherweise 99 in Bernhard kennengelernt, der dann mittlerweile 4000 Marillenbaum für mich angesetzt hat und so weiter. Wir haben sich auch immer Partner gesucht. Mhm. Und eine Partnerschaft kann auch nur dann funktionieren mit einem, der auch so ein Qualitätsvogel, und das so nenne ich das jetzt einmal, hab. Und das ist auch nicht leicht, gell? Es ist nicht so, dass die alle auf die Worten, dass du kommst, weil man muss die Leute schon instruieren. Ich meine, einen Berner brauche ich nicht instruieren, weil der macht ja das gleiche Spiel beim Wein, dass ich jeden Tag versuche, das Beste zu machen, aber es gibt einfach, lerne mal am Menschen eine Qualität. Mhm. Und das ist nicht einfach, weil grundsätzlich ist der Mensch ja, auch der Produzent ja zuerst einmal nicht auf Qualität, sondern auf Menge eingestellt. Mhm. Und war schon eine schwierige Geschichte, aber wir haben einen super Händler auch, mit dem, wo wir über den wir Waldhimbeeren herkriegen. Der kam mir nicht einmal auf die Idee, dass er uns irgendeinen Schmarrn schickt. Mhm. Alles musst du schon nicht. Mhm. Weil wir dann alles bemustern, bevor wir was kaufen.
Ja. Wie hast du es dann geschafft, dass wirklich zum Beispiel in Bars in New York, dass dort deine Produkte gibt?
Ich meine, New York war, wie soll ich das sagen, es war ein Riesenglück. Weil das war, ich meine, da muss ich ein wenig ausholen. Wir sind Ostern 2000, am Chorsamstag ruft mich ein Freund an und sagt, du pass auf, die wollen deinen Schnaps kosten, die Amerikaner sind da, kannst du am Ostermontag zur Liesl Wagner Bacher kommen, da Tante Mittag essen und die wollen deine Stäbchen kosten. Das ist kein Schmäh. Ja, und weißt du, da war alles wurscht, wenn der Amerikaner schreit, ganz wurscht, welcher Kunde, ganz ja. Egal wo geschrien habe. Ob das ein Österreicher war, ein Deutscher oder ganz egal. Ich bin zu jeder Tag also eine Nachtzeit überall hingefahren. Da haben wir heute noch über 80.000 Kilometer im Jahr.
Ja.
Um die Leute das kosten zu lassen. Du, und die haben das gekostet. Und haben gesagt, das ist das Beste, was sie getragen haben. Und so ist das losgegangen. Man muss ja aber jetzt schon dazu sagen, weil das ist nicht so losgegangen, wie sich das die Leute jetzt vorstellen. Das erste Jahr haben wir 36 Flaschen geliefert. So war der Start in Amerika. Und ich war bis heute.
Das ist nicht viel.
Nein, das ist wirklich nicht viel. Und ich war bis heute, glaube ich, über 40 Mal drüben. Und, die ersten 5 Jahre hat das wirklich nur Geld gekostet, nur du musst dann so am Markt bleiben. Wenn du da selber nicht rumfährst und verkost, wie soll der Amerikaner einen Fruchtbrand kennen?
Ja.
Es gibt nur 3 Länder oder 4, wo ein Fruchtbrand, wo die Leute einen Fruchtbrand oder einen Schnaps kennen. Das ist Österreich, das ist Deutschland, das ist Schweiz. Und das ist der nördliche Teil von Frankreich, Elsass und so weiter. Aber kennen sie es auch noch wegen. Schön, Italien ist Grappa und ja. Die restlichen, da kennen sie ein bisschen in Südtirol oder ja, ja. Da kennen sie ein wenig. Aber der Rest ist, das ist alles andere. Kennen sie, die einen kennen Grappa, die anderen kennen das. Aber Fruchtbrand als solches würden wir machen in Österreich. Ja, in Ungarn kennen sie auch. Kennen sie natürlich den Schnaps auch. Aber das, da ist... Das war nicht jetzt unser Kernmarkt bis heute noch nicht. Ne?
Und ist dann über New York hinaus da auch noch mehr Beziehungen entstanden in Amerika? Also?
Ja, wir sind heute, ich glaube in, weiß ich nicht, 22 oder 23 Staaten. Wir machen jetzt, ich bin im April, Mai wieder drüben und der Hansi macht im Juni die große Tour. Alleine das sind in 10 Tagen in 9 Staaten. Das fängt an in Los Angeles und hört auf in, glaub, entweder DC oder New York ist das letzte und das Ganze in 11 Tage.
Wahnsinn.
Jeden Tag woanders.
Also das ist nichts mit Urlaub, sondern das ist knallhart.
Mir stellen sich das so leicht vor, du fliegst schnell von dort dahin. Ein schneller Flug in Amerika ist 3 Stunden, weil ein normaler Flug ist 4 bis 5 Stunden. Mm. Und wenn du Los Angeles, New York fliegst, sind die 6 Stunden. Das heißt, wenn du jeden Tag eine Verkostung hast und du hast das um 12 Uhr Mittag, stehst du jeden Tag um 4 Uhr in der Früh auf. Und das sind halt die Verkostungen, sind einmal 30, 40 Leute, das sind die kleinen, die hast du dann in Colorado, das sind halt die Wahnsinns-Skigebiete, die Einkäufer da und so weiter. Und die ganze große in New York kostet 400 Leute. Das ist schon cool.
Wahnsinn.
Aber gefangen hast du das quasi durch diese persönliche Schnapsverkostung da bei uns. Ich habe ja auch mal teilnehmen dürfen bei so einer Schnapsverkostung von dir, das ist ja da ein Erlebnis. Das liegt dort und schau, glaube ich, auch, wie es das du verkaufst.
Na klar, weil Scherz, das ist, jeder, der zu uns herkommt, sieht das, dass ich keine Geschichte erzähle. Natürlich erzählt jeder seine Geschichte, aber wir haben heute, weiß ich nicht, 24.000, 27.000 Obstbaum. Genau weiß ich es jetzt auch nicht, ich muss den Hansi fragen, weil die ganze Landwirtschaft und Obstbaum macht alles der Hansi. Wir haben umgestellt vor 1,5 Jahren, dass wir versuchen, alle Energie selber zu machen, was wir eh noch nicht schaffen, aber mittlerweile haben wir 1.800 Quadratmeter Photovoltaik. Wir ziehen jeden Tag jetzt 60 kW Leistung aus dem Abwasser, aus dem Heißwasser raus und heizen den ganzen Betrieb. Das heißt, für uns ist das Thema Bio, weil wir biozertifiziert sind in der Landwirtschaft, aber Nachhaltigkeit und der Natur das wieder zurückgeben, was wir ja vorher nehmen und natürlich, wenn ich Obst nehme, nehme ich was. Mhm. Das ist halt das Riesenthema und das kann bei uns jeder sehen. Weil du gehst dann nochmal drüber und siehst alles. Ja.
Ja.
Und das ist halt dann eine Geschichte, die du leicht erzählen kannst, wenn du das jeden Tag tust. Weil wenn ich am 6 in der Früh anfange und weiß ich nicht, wann wir aufhören, normal halt um 6, 7, aber wenn es halt jetzt gerade zugeht, aber dauert es ein wenig länger, tu ja nichts anderes. Natürlich sensationell essen bei meinen ganzen Freunden und Drängen. Das ist unser Leben. Genuss ist unser Leben. Und Genuss ist ja von vorn bis hinten, von der Früh bis auf Nacht.
Wie schaut's? Da interessiert mich gerade persönlich was, weil du zündest da gerade Zigaretten an. Ich bin gerade den 5. Tag ohne Essen, weil ich eine Softkur mache. Genuss ist dein Leben, dein Stimm spricht Bände. Wie tut man das, wenn man 27 Jahre in dem Geschäft ist, dass man seinen Körper nicht komplett ruiniert, wenn man quasi Schnaps als Hauptgeschäft hat?
Da muss ich jetzt dazu sagen, bevor du jetzt weiterfragst, das ist ja nicht so wahr, weil ich habe schon die ersten 10, 12 Jahre richtigen Raubbrau an meinen Körper gemacht und ich habe ja mal 140 Kilo gehabt. Gell? Und die 140 Kilo kommen jetzt nicht, weil man irgendwas, das Inter, weiß ich nicht, was nicht funktioniert im Körper. Es kommt nur so an. Essen und Trinken. Und 2009 war es dann so, so weit, dass die Werte, ich sage mal, kaum mehr messbar waren. Und dann und seitdem habe ich jetzt 40 Kilo abgenommen. Mhm. Oder 39 kam irgendwas, ich knapp 100 Kilo jetzt. Und ist aber trotzdem jeden Tag gut. Mhm. Wir kochen jeden Tag für die Mitarbeiter, nur die Menge ändert sich. Mhm. Und was auch ganz wichtig ist, Alkohol, wir haben jeden Tag mit Alkohol zu tun. Mhm. Wenn wir um 7 in der Früh im Vorlauf abtrennen, fangst damit an. Aber da musst du einfach, du musst spucken aus. Mhm. Unter der Woche gibt's dringend nichts.
Ah, okay. Nein. Und nein. Aber dringend nichts heißt ja trotzdem, beim Spucken nimmst du ja trotzdem immer einen Teil auf.
Aber das ist jetzt gut, das ist klar, jetzt berufsbedingt. Das ist ja der Punkt. Weil ich koste schon über 1000 Schnäpse im Jahr, gell?
Wahnsinn.
Und ich liebe das auch. Aber da musst du schon sehr vorsichtig sein. Und einige meiner Mitbewerber hat es da über die Jahre schon erwischt, Deutschland und so weiter. Weil es halt, ja, irgendwann, weißt du, denkst du dann, es ist wurscht. Und mir ist das halt nicht wurscht, weil jetzt haben wir so viel aufgebaut. Wir sind ein super Team, der Hansi und ich. Und wenn es so läuft, dann haben wir ja die nächsten Jahre noch eine riesen Gaude miteinander.
Und du willst das Leben ein wenig genießen, nein, jetzt hast du ja was aufgebaut.
Ja, aber die Frage ist immer, was der jeder sagt, du willst du mal das Leben genießen, nein, für mich ist ein Genuss jetzt, jetzt haben wir zum Beispiel eine große Verkostung in der Toskana. Hey, wenn du als Österreicher in der Toskana vor 150 Gastronomen eine super Verkostung hast, das ist für mich Genuss, weil Punkt 1, lernst dort lässige Leute kennen, du gehst gut essen und die Leute freuen sich, dass du da bist. Das bei uns freut sich ja jeder, der was kostet, wenn du selber die Verkostungen machst. Und was der Hansi und ich unterwegs sind und auch der Andreas, wir machen selber die Schulungen, die Verkostungen, weil das auch wichtig ist, dass die Leute Gesichter zu haben. Mhm. Wir sind, ja.
Steht ja auch dein Name oben.
Ja, und wir sind ja ein kleiner Betrieb. Ich meine, wir sind zwar jetzt relativ, sage ich jetzt, bekannt, wir liefern heute über 40 Länder, aber es steht mein Name oben. Die Etiketten heißt nicht XY, sondern da steht Reisetbar oben und nicht klar. Das ist auch die Absicht, weil das sind wir.
Mein Opa hat immer früher jeden Tag in der Früh Stamperl Schnaps getrunken, bis er mit 92 Jahren gestorben ist. Es kann nicht so ungesund sein, oder? Also
in der Früh. Ich glaube, alles im Maßen genossen tut einmal im Körper gar nicht weh. Wir haben mit einem Amerikaner machen wir jetzt ja ein Produkt benannt und da steht jetzt auf der Homepage oben, wir trinken, um zu erinnern und nicht um zu vergessen. Das habe ich vor 10 Jahren, habe ich das immer gesagt, wir müssen das, was wir trinken, müssen wir uns auch merken. Die Weine, das Bier, alles. Und auch das Essen musst du merken. Ich weiß nicht, ob du weißt, was für dich heuer der beste Gang war. Ich kann das genau sagen. Wo ich gesessen bin, was der beste Gang war. Ich weiß, vorgestern habe ich meiner Meinung nach, wir waren beim Huber in Pleiskirchen, ich habe ein Daumen gegessen, das habe ich das letzte Mal gegessen vor 2 Jahren im Wern bei Amateur. Weißt du, das sind so Sachen, wir leben für das, du merkst dir das und das ist unser Genuss und das kannst du auch weiter erzählen.
Also auch sehr bewusst genießen, du merkst dir das.
Das ist für mich das. Du, Essen als Nahrungsaufnahme ist das Schlimmste. Und was nur viel schlimmer ist, Essen alleine.
Meine Oma, da fällt mir wieder was ein, was meine Oma auch immer sagt. Die sagt immer, die beste Flasche Wein, die du daheim im Keller hast, oder für die beste Flasche Schnaps, musst du dann aufmachen, wenn du keinen Grund hast, weil dann ist die beste Flasche Wein der Grund. Also, genau. Dass du das nicht zu einem besonderen Anlass aufmachst, sondern dass du, wenn du alleine daheim bist oder mit einem Partner daheim bist, dass du dann die beste Flasche aufmachst, weil dann ist das quasi das Highlight.
Ja.
Siehst du das auch so?
Ja, sehe ich auch so. Wir haben da sehr viel Wein. Ich sammle da schon seit, glaube ich, 30 Jahren Wein. Aber ich sammle jetzt nicht, dass ich es habe. Sondern ich sage jetzt, dass ich es mit Freunden trinke. Mhm. Und das ist ganz wichtig. Und bei uns kommen ja irrsinnig viele Gastronomen her und dann sage ich, du, geh mal hinterher, such dir Flaschen aus. Und die sagen dann, hey, du hast das und das noch da. Ja, sage ich, nehm das einfach. Mhm. Aber ich habe noch nie so eine Flasche hergeschenkt, ohne dass ich ein Glasl mitgetragen habe. Ich will ein Glasl kosten. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig, weil ich habe mir ja gekauft für mich. Mhm. Und natürlich auch, dass du Leute Freude machst damit. Und Genuss, was du mit Genuss Menschen Freude machen kannst, das kannst du mit nichts machen.
Mhm. Weil, das verbindet halt auch natürlich.
Das verbindet, Genuss verbindet extrem.
Und du hast vorher gesagt, der Start eines Tages ist sozusagen der Vorlauf. Wie schaut denn so ein typischer Tag aus von einem Schnapp? Und vielleicht auch ein typisches Jahr?
Ja, das Schöne ist, dass natürlich bei uns das Jahr nicht, das, es gibt kein gleiches Jahr, es gibt nicht einmal ein gleiches Monat. Ich kann nicht sagen, das Monat August 2020 war irgendwie gleich mit 21. Das ist alles aber unterschiedlich. Und das ist das Schöne an unserer Arbeit. Das Einzige, was du aber schon weißt, ist, März, April fängt es zum Blühen oder April, Anfang April bis Mai fängt es zum Blühen, da ist die Blüte. Im Sommer hast du halt irrsinnig viel Pflegearbeiten, dann siehst du, wie das ganze Obst dann wächst und dann weißt, irgendwann August bis Ende Oktober ist die Erntezeit. Aber du kannst halt nichts auf einen Tag oder auf ein Ding festmachen. Machen, weil wenn es regnet, kannst du schon mal nicht ernten. So, wenn es weder nicht gut ist, weil das ist auch alles so wetterabhängig. Was aber schon jeden Tag gleich ist, dass ich jeden Tag um 6 Uhr auf die Füße bin, dass ich immer der Erste im Betrieb herum bin. Das sind halt so Sachen, die schon gleich sind. Aber heute haben wir zum Beispiel das letzte Mal damals Gerstenbrenner für unseren Whisky. Das ist jetzt schon abgeschlossen. Für heuer haben wir die ganze Zeit das Gersten durchbrennt. So, nächste Woche dann wir Sojasoßen pressen. Das ist, du kannst nicht sagen, dass wir immer ein gleiches Monat haben. Mhm. Nicht einmal eine gleiche Woche.
Aber das macht's auch aus, dass es spannend bleibt.
Das ist ja das. Das ist ja das für jeden Mitarbeiter auch. Macht's aus, dass immer wieder was anders ist. Und bei uns ist keine fixe Bürozeit oder was. Natürlich für meine zwei Damen ist das natürlich schon ganz fix, das ist klar, die Zeiten. Aber in der Produktion ist das jeden Tag anders.
Aber für mich klingt das jetzt eigentlich nicht nur nach einem größten und modernsten Schnapsbrenner Österreichs, sondern eigentlich auch nach einem riesengroßen Bauern. Muss man sagen. Ihr seid auch ein großer Bauernbetrieb quasi.
Wir sind mittlerweile, haben wir, ich glaube, 125 Hektar.
Die Eichkerne, aber die sind bewirtschaftet.
Wir haben natürlich zugepachtet auch. Da haben sie jetzt auch von seiner Lebenspartnerin auch was. Das ist alles bio gemacht. Aber die Landwirtschaft ist natürlich die Urproduktion. Ist das Allerwichtigste in der Gesamtproduktion. Weil ohne einen perfekten Obst oder auch ohne einen perfekten Getreide bringe ich nachher nichts aus. Ich kann mir im Kopf stellen. Wir sind keine Alchemisten. Wenn ich mit einem Mist schon reingehe, dann wird das nichts werden. Und die Urproduktion hat uns auch Demut gelernt. Das heißt, dass du stößt dir heute vor, zum Beispiel im Frühjahr, die schönste Blüte überhaupt. Vorher haben wir eine Blüte gehabt, das war ein Traum. So, dann kommt der 21. April, minus 3,8 Grad.
Kannst du dich daran erinnern?
Ja, das vergisst nicht. Da fallen die auf einen, da fallen die innerhalb von zwei Stunden 200.000 Euro. Weil einmal gefroren ist das Obst weg.
Kannst du nichts dagegen tun?
Nein, gar nichts. Wir haben vor drei Jahren so Feier gemacht und so weiter. Ja, den ganzen Ort haben wir verräuchert und selber auch. Hat ein wenig was geholfen, wirklich. Aber das hilft vielleicht bei minus 1,5 Grad noch.
Aber bei
3,5-4 Grad am 4 in der Früh brauche ich nicht mehr rausgehen. Nur dazu wird es auch noch kühler. Weil die kühlerste Zeit ist ja so um 5:30, wenn dann Sonne kommt, dann zieht es nur mal um 1 Grad an. Kannst vergessen. Und dann, du bist zwar versichert, nur das hilft dir nichts, weil du kriegst ja die Qualitäten, die du selber machst und die du selber vorstellst, dass du das wieder herkriegst von einem anderen Landwirt, ist praktisch unmöglich.
Was tust du dann in
seinem Jahr? Weil es ja alle anderen auch so geht oder viele andere auch so geht.
Viele andere auch so gegangen. Ja, vorher haben wir einfach weniger produziert, weil,
ist dann nicht der Schnaps auch, unterliegt er nicht dann auch Angebot und Nachfrage? Wenn es weniger Angebot gibt, wird er dann teurer im Geschäft?
Oder? Ja, das ist, du mit dem teurer, wir verkaufen jetzt Jahrgänge, die 3 Jahre alt sind. Das heißt, wir können relativ gut kompensieren. Der Schnaps allgemein war jetzt nicht viel teurer geworden, die letzten 1,5 Jahre. Im November haben wir dann aufgehen müssen, weil Flaschen- und Energiepreise, das, was jetzt gerade abgeht, hat nichts mehr mit unserer Produktion zu haben. Weil ich habe eine Flaschensteigerung gehabt, jetzt zweimal mit 15%. Und schon wieder angekündigt mit Juli nur mehr mit 15%.
Aber wieso? Was ist denn bei Glas und Sound?
Das kann ich dir sagen. Glas ist ganz einfach. Braucht irrsinnig viel Energie aus dem Sound ein Glas zu machen. Und das ist Wahnsinn. Und sind auch einige Glasproduzenten, eine war jetzt in der Ukraine, österreichische Firma, die es jetzt nicht mehr gibt, wo die Firma kaputt ist. Und ja, es ist irre. Es ist ja, das ist eine Preistreiberei, die uns auch hier hat, weil wir haben natürlich fixe Preise bei unseren Kunden. Wir können jetzt auch nicht jetzt jeden Kunden sagen, wir gehen jetzt auf, weißt? Es sind ja da tausende Schnapskarten oder Weinkarten geschrieben und wo der Schnaps drauf ist, der hat ja auch seine Kalkulation. So, jetzt kommst du jetzt alle, momentan müssen es ja wirklich alle 3 Monate kommen mit einer Preisung. Machen wir nicht. Aber das Jahr muss sich ändern. Das heißt, ja, das hältst du schon noch aus, aber
auf Dauer nicht.
Wenn es im November nicht anders ist, dann müssen wir wieder aufschießen. Ohne, dass wir das wollen, gell? Und das Beste ist, ohne, dass es was bringt, gell? Es hilft nämlich mir nichts, es hilft meinem Vorlieferanten nichts. Und das Schlimmste ist dann für den Konsumenten. Weil der muss dann die Zeche zahlen. Und das ist, das tut allen nicht gut. Ja.
Du bist ja, wie wir zuerst gehört haben, extrem abhängig vom Wetter. Hast du irgendwie gemerkt, dass die letzten Jahre, Jahrzehnte, dass sich das geändert hat? Ist das extremer geworden
tatsächlich? 30 Jahre lang schaust du auf das quasi?
Ja, das ist, wenn heute einer einen Klimawandel leugnet, dann muss ich dir ehrlich sagen, dann hat er nie auf der Welt gelebt. Und überhaupt, als Land jetzt hörst du das noch viel mehr. Du, wir in 1994 die ersten Williamsbaum angesetzt haben, das war nur eine kleine Hecken, dann haben wir 97 ein wenig mehr gemacht. Dann haben alle gesagt, ja, was will er damit, die Bäume da in Oberösterreich, das wird nie was. Heute kommen sie. Gehen wir für die Williams haben. Weil heute haben wir das perfekte Klima. Damals war es zu kühl. Jetzt ist, es ist eindeutig wärmer geworden. In Oberösterreich haben wir für nichts nie eine Bewässerung gebraucht, weil wir perfekte Böden haben. 2018 haben wir, da hat es in der Blüte schon angefangen, dass es so trocken war, dann haben wir Bewässerung gebaut und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist jetzt alles umsonst, das machen wir jetzt für ein Jahr. Ehrlich, wir verwenden es momentan jedes Jahr. Es ändert sich total. Du hast den Regen, wenn du nicht brauchst, und solche Niederschläge, die der Boden ja gar nicht aufnehmen kann.
Jetzt brauchen die wahrscheinlich der Boden ein Wasser, ja, und jetzt regnet es nicht, oder? Gerade wieder extrem
jetzt,
trocken.
Jetzt ist, ja, in Oberösterreich ist schon trocken, aber nur nicht ganz so extrem wie in Niederösterreich, weil wir haben da Niederschläge gehabt vor 4, 5, 6 Wochen noch. Aber in Niederösterreich und im Burgenland, das ist eine Katastrophe. Und da hilft aber auch eine Bewässerung nichts mehr, gell? Weil da geht es um die großen Flächen, um die Feldflächen.
Ja, der Neusiedlersee trocknet auch aus, dann können sie nicht das Wasser nehmen und die Weingärten bewässern.
Der Wein hält sich am längeren aus, gell? Die Wurzeln 6 Meter runter. Aber Getreide, Mais, Zuckerrüben, das ist schon alles, ja, da wird es schon schwierig.
Das ist, glaube ich, eine spannende Frage. Wie schaut denn da die Zukunft der Ernährung aus? Auch wenn du sagst, Getreide, Ukraine fällt als großer Getreidelieferant Europas weg. Wie schaut es aus in Zukunft mit der Ernährung? Wird es immer spannender, dass wir unser Welt ernähren können?
Nein, ich glaube, die Welt werden wir so auch noch ernähren können. Auch wenn die Ukraine 17% von der ganzen Welt das Getreide macht. Nur, und das wird jetzt, da erntet man dann wieder einen Shitstorm, wenn man sowas sagt. Es wird alles teurer werden. Das war aber vor der Krise schon, dass das Lebensmittel teurer wird. Weil es hat auch keinen Wert gehabt. Ein Lebensmittel hat keinen Wert gehabt. Das hat der Schweinepreis hat sich bis heute kaum verändert. Der Landwirt, der jetzt Schweine produziert,
der zahlt drauf.
Der kann sich jetzt nicht einmal leisten, dass er es futtert, weil der Schweinepreis ist im Keller, ist nach wie vor, ich will jetzt nicht sagen im Keller, aber wahrscheinlich sogar im Keller. Aber mit das Getreide, mit dem er es futtern soll, das ist unbezahlbar.
Aber ich hab's gerade gesehen, quasi, das die machen, irre. Ich hab gerade zufällig letzte Woche ein Doku gesehen, die machen gerade im Schnitt 28 Cent Verlust pro Kilo Schweinefleisch, was ein Verlust macht.
Jetzt kannst du es aber ausrechnen.
Und das, obwohl ich ja schon Förderungen kriegt.
Die Leute reden aber für die Förderungen. Hey, die Förderungen sind so gering. Jeder Landwirt war froh, wenn er einen ehrlichen Preis kriegt und keine Förderung. Weil das hast du auch immer satt, wenn du es immer hörst, du bist Förderungsbezieher und so weiter. Es interessiert keinen. Lieber haben wir einen fairen Preis. Aber ein fairer Preis. Ein Kilo Sau kostet momentan ein Kilo 1,50 Euro oder 1,70 Euro. Ja. Jetzt musst du dir das vorstellen, so ein 100 Kilo Sau kriegst du 150 Euro, glaube ich, gerade, oder 170 oder nicht einmal. So, du brauchst aber, dass die 100 Kilo fordert, 300 Kilo fordert. den Aufwand, die 300 Kilo Futter, was sollte dem den Bauern überbleiben?
Das Wasser, die Energie, nein, das Stall,
darfst alles nicht rechnen. Und da musst du einfach sagen, ein fairer Saupreis war wahrscheinlich ab 2,50 Euro oder nur weiter auf. Und das Lebensmittel wird einfach teurer. Weißt, wir reden aber die Milch, ich meine, das Ärgste ist der Milchpreis. Wenn ich einen Milchpreis diskutiere, wie viel Milch trinkst du in der Woche? 1 Liter?
Gar nicht.
Na genau. Ich trinke jeden Tag eine Milch im Kaffee. Mhm. Aber wenn ich einen halben Liter Milch brauche in der Woche, ich weiß nicht, wie viel Liter Milch jetzt der Österreicher braucht, soll der 150 Liter brauchen, da reden wir jetzt die Diskrepanz zwischen 70 oder 90 Cent, die er zahlt, oder 1,30 Euro. Das heißt, wir reden von 30 Euro im Jahr. Der Landwirt kriegt 40 Cent für einen Liter Milch, braucht er da wahrscheinlich 60 oder 70. Es ist wirklich, würde das keine Rolle spielen. Aber wenn ein scheiß iPhone 1200 Euro kostet und das ist jetzt 6 Monate ausverkauft, das muss ich auch wieder kaufen. Mhm. Weil da spielt das dann keine Rolle. Aber es heißt ja Lebensmittel. Ohne dem, was wir produzieren, kann kein Mensch leben.
Die Wertigkeit.
Und da ist die Wertigkeit einfach nicht da. Und das ist das, was mich so stört. Ja, jetzt zum Beispiel, die Ölpreise gingen auf. Ich sage jetzt nicht das Diesel und so weiter, sondern Sonnenblumenöl. Stark abhängig von Ukraine und so weiter. Das ist halt jetzt weniger. Rapsöl geht auf, klar, weil die Sonnenblumenöl wird jetzt zum Teil durch Rapsöl ersetzt. Aber wir reden jetzt vom Preis, wenn du da heute eine Flasche Rapsöl kaufst, von 5,20 Euro. Mhm. So, das haust du in den Körper rein, wie viel Rapsöl brauchst. Aber ins Auto hast du eine Öl rein, um 35 Euro in Liter, das heißt nur XY und ist super für Motor, da denkst du nicht nach. Aber bei 5,20 Euro, was ein Rapsöl kostet, da denkst du auch und sagst, Marianne, das ist so teuer. Und da fehlt mir jegliches Verständnis.
Aber jetzt stellt sich mir da ja nur mehr ein Problem dar. Natürlich wird alles teurer und es werden die Lebensmittel teurer, aber nachdem alles teurer wird, wird er beim Bauern auch wieder nicht mehr ankommen, oder? Weil für den wird das Leben auch teurer. Der muss mehr für den Diesel zahlen, der muss mehr für sein Leben zahlen. Das heißt, im Endeffekt ist eine Spirale, die sich nach oben dreht für den Kunstkonsumenten, aber beim Produzenten bleibt er wieder nicht mehr hängen.
Ja, oder? Aber das wird sich jetzt schon ändern. Mhm. Das wird sich jetzt schon ändern, dass beim Produzenten ein wenig mehr überbleibt. Die Preise werden sicher nicht mehr dorthin gehen, wo sie waren. So nieder oben. Das glaube ich nicht, dass noch mal passieren wird. Ich hoffe, dass die Bauern so gescheit sind, dass sie sich das nicht mehr zulassen. Ich meine, mich, unseren Betrieb, betrifft das nur ganz klar peripher, weil wir verarbeiten das Getreide selber gut, mit der Gersten machen wir was, mit den Sojabohnen machen wir was und so weiter. Wir wollen halt eine reine Kreislaufwirtschaft irgendwann schaffen, dass wir auch nicht abhängig sind vom Markt, schon von unserem eigenen Markt, den wir uns selber machen. Das heißt, wir machen von der Urproduktion bis zum Marketing, bis zum Verkauf zu unseren Vertriebspartnern alles selber. Das heißt, machen wir es schlecht, haben es mir gemacht. Machen wir es gut, haben es auch mir gemacht. Das heißt, wir haben es selber in der Hand. Ich habe halt immer gesagt, ich will alles irgendwie selber in der Hand haben. War am Anfang schwierig, ist heute auch noch schwierig, aber es ist ein anderes Leben, weil ich kann halt sagen, du kann ich nicht produzieren. Und das Beste ist, du kannst dir das dem Konsumenten, der für das affin ist und der Lebensmittel auch sieht als Lebensmittel und nicht als Nahrungsmittel, den kannst du das erklären.
Das hat mich nämlich auch gewundert, dass ihr zum Beispiel aus Marketing komplett selber macht. Also ihr habt keine Agentur auch für die ganzen Flaschendesigns, was ja...
Nein, bei Flaschendesigns machen wir 80% selber. Und jetzt bei der Sojasauce oder auch für unseren Rum oder für die Amerika-Geschichte haben wir einen der begnadetsten österreichischen Designer, Alex Wiederin, der sitzt in New York, ist ein Vorarlberger. Ja, der hat einfach eine Hand, der macht für, weiß ich nicht, Givenchy und so weiter, der macht so viele Sachen. Und der hat einen total lässigen Zugang, Qualitätszugang. Und ja, wir haben sie vor 30 Jahren kennengelernt und vor 4 Jahren wieder getroffen oder 5 Jahren. Und ehrlich, der hat einmal zu mir gesagt, es gibt 3 Sachen, die der Mensch nicht lernen kann. Das ist Geschmack, Humor und Großzügigkeit.
Stark.
Das sind, ich verwende das wirklich, ich habe das jetzt kopiert seit 4 Jahren her. Und das sind, wenn du das überlegst, das sind echt 3 Sachen, die kannst du nicht lernen. Die hast du oder hast nicht, weil wenn einer keinen Humor hat, wird er nicht lernen. Genau, es ist bei Großzügigkeit oder Geschmack. Und der macht für uns mittlerweile einige Sachen und wir werden immer mehr in Alex natürlich einbeziehen, beziehungsweise ich hoffe, dass er auch mehr Zeit hat noch, aber sonst machen wir alles selber. Aber Marketing und so weiter machen wir alles selber. Wir machen alles selber. Sonst Flaschenformen zeichnen wir auch selber.
Würdest du sagen, dass das ein Erfolgsrezept ist, das ein Unternehmensrezept für dich, dass du sagst, man soll so viel, wie es irgendwie geht, selber machen in der Firma?
Ja, das weiß ich gar nicht. Ich meine, bei uns ist natürlich aus der Not aus entstanden. Wir sind in Augsburg und nicht in Linz. So, jetzt musst du mal von Haus aus weit fahren. Dann haben wir es jetzt natürlich, wie wir angefangen haben, auch nicht leisten können, zu einer Marketingagentur zu gehen. Und dann haben wir, das war am Anfang handgeschnitzt. Da haben wir Freunde gehabt, die uns geholfen haben bei den Etiketten und ein wenig bei den Flaschen. Flaschen haben wir damals, Standardflaschen genommen. Ja, und über Jahre ist das so geworden und ich habe einfach einen super Mitarbeiter. Oder man muss jetzt schon sagen, Mitarbeiterinnen, die einen geilen Job machen. Und wo auch, weißt du, die mich auch kennen und die einen Hansi kennen. Und der, wenn ich sage, du, ich möchte das so oder so haben, dann weiß ich, der Vorschlag, der kommt, den kannst du nur ein wenig grob diskutieren. Aber wenn ich halt sage, ich hätte es gern so oder so, oder ich brauche das für das und das, da kommt kein Vorschlag, der mir nicht gefällt. Weil man sich so gut kennt und weil man, ich glaube schon, eine sehr freundschaftliche Chef-Mitarbeiter-Beziehung haben.
Das merkt man, spürt man.
Und das so, ist, ja. Das ist einfach wichtig, und wenn du es hast. Und so haben wir, ja, ich hab echt einen Klick mit meinen Mitarbeitern. Ja.
Ja. Wie viel hast
du? Wir haben, ich glaube, 12 oder 13, 14, so ungefähr mit allen zusammen jetzt. Wir kriegen jetzt wieder einen Neuchen. Und im Büro ist für mich, ich meine, ist die Eva, ist für mich auch nicht der wichtigsten Personen überhaupt, weil sie koordiniert und die kann mich lesen. Was du brauchst, aber wenn der dich auch gespürt, welche Gedanken du hast und so weiter. Und wenn du so einen hast, dann funktioniert das.
Was bei uns funktioniert, ist der Frühstück mit Bier Bierwagen.
Der Frühstück mit Bier Bierwagen.
Der bringt frisches Bier.
Der kommt, wir stoßen nochmal an mit unserem, ja, Solbier. Tschüssi.
Gern. Prost. Prost. Frühstück mit Bier habe ich ehrlich gesagt wirklich schon lange nicht mehr gehabt, weil normal trinkst du wirklich ein Bier nicht dann zum Frühstück, wenn du am Vortag viel, ja, Bier trinkst.
Aber so schlecht ist es auch nicht.
Ist ja super. Ich muss halt nichts mehr so, na, außerdem ein Bier tut dir ja nicht wirklich weh. Da haben alles in Maßen getrunken, tut dir nicht weh. Hans, aber eine coole Geschichte.
Das ist so der Moment, wo wir über Jugendsünden reden, über was Hans Reisebauer in seinem Leben einmal passiert ist, was für alle anderen lustig war, für die nicht so. Da muss beim Schnapsbrenner doch wohl genug Geschichten geben, oder? Ja. Hast du irgendeine lustige Geschichte?
Ja, bei uns ist so viel passiert. Nein, es ist, das mache ich eine lustige Geschichte, das ist meistens peinlich, da musst du aber aufpassen.
Ja, wir wollen es eh hören.
Ja, genau, ja, aber das will man dann selber nicht hören. Aber es war natürlich, ich meine, wir sind in der Sturm- und Drangzeit aufgewachsen, die es ja überhaupt gegeben hat. Mhm.
Die 70er Jahre quasi, oder?
Naja, danke. So alt bin ich dann auch nicht. Aber es ist eigentlich eine Frechheit. Aber ich war das erste Mal, und da kann ich mich schon erinnern, wie wir das erste Mal ins Vanille
reingekommen.
Ja, das erste Mal ins Vanille reingekommen sind.
Das war in der Franz Wagner-Zeit, oder?
Ja, klar. Ja. Franz Wagner, ehrlich, der österreichische, oberösterreichische, ja, Bargastronom. Mhm. 1981, hey, wir ins Kalt, aber ich Kanzler auf. Du, das erste Mal kommst du ins Vanille rein, bei der Tür, was der war damals, aha, die Tür in Linz. So, da war ich 15 Jahre, kannst du heute leicht erzählen, weil damals ist es ja, kann ich keiner mehr belangen. Da, und dann kommst du rein und dann, hey, das ist aber eine andere Welt, gell. Wir haben da Feuerwehrfestel gehabt am Land und dann da ein wenig diskontiert, aber dann kommst du ins Vanille rein. Und dann war ich 16 und dann bin ich mit dem Holzheit-Hidi das erste Mal ins Fleisch gefahren.
Da haben wir übrigens und vor kurzem spielen wir demnächst wieder im Fleisch.
Ja, ins Fleisch gefahren. So, und dann, weißt du, da ist die Wahl schon anders. Und was da ist passiert, das ist ja, weißt du, eine wirkliche Reise, gell. Das ist, dass da auch nicht mehr passiert ist, das ist ja alles.
Aber kannst du uns ein bisschen das Feeling beschreiben? Was war damals anders als jetzt?
Das Gefühl war einmal ganz anders, weil es hat einmal kein Handy gegeben, gell? Du hast da was ausgemacht und du hast dort sein müssen. Mhm. Du hast nicht angerufen, 5 Minuten früher, du kommst 10 Minuten später, weil wenn du das machst, da hat es kein Telefon gegeben und wenn du nicht da warst, dann bist du nicht mitgefahren. Und wenn man zum Beispiel, das Ritual war immer gleich, wir sind in Linz vorher ins Draxlmeier gegangen, am weißen Spritzer mit Eis und Zitron, das hat man damals so getrunken. Und
du trinkst halt auch noch so.
Ja, genau, trinkst halt auch noch so.
Das
und,
das
ist, und dann bist du irgendwann in Deutschland gegangen. So, dann bist du ins Vanille rein und das war jeder Samstag gleich. Und um 12 in der Nacht bist du dann ins Fly aufgefahren.
Echt?
Und um 5 in der Früh bist du wieder runtergefahren, dass du wieder in den Vanille, so haben sie mir damals genannt, dass du wieder reingegangen
bist. Also du warst war vorher im Vanille und dann machen. Okay.
Und wer ist da mit dem Auto gefahren?
Ja, das brauchen wir jetzt nicht reden, aber das war halt, weißt du, und das war so eine Community und da waren ja, da muss ich ja ganz ehrlich sagen, das war ja so die Zeit, da habe ich geheißen, aus der offen wird nie was da. Weil, aber da
Holzeit-Idee ist halt.
Holzeit-Idee, der immer Marco, die ganzen, was ich, das war. Und da ist heute nur, auch wenn du sie lange nicht siehst, siehst du oft Monate nicht oder ein halbes Jahr nicht. Aber wenn du sie wieder siehst, jeder weiß genau, was damals los war.
Mhm.
Und wir haben da dann angefangen mit unseren Fesseln, wir haben den Augsburg, wir haben da unseren Moskos gehabt, bis 19, bis 2005, mit bis zu 8000 Leuten einmal.
Warum habt ihr aufgehört?
Du, weil das einfach mit unserem Betrieb nicht mehr gegangen ist. Und man muss ja dazu sagen,
ein großes Event.
Ja. So, ich meine, 8000 Leute ja, da musst du mal das schaffen.
Schlecht, ja.
Und das ist ja alles ehrenamtlich gemacht. Gell? Mhm. Das hat die Ortsbauernschaft gemacht. Da haben 100 Leute für nichts gearbeitet. Mhm. Da habe ich genauso dazu gehört wie alle anderen. Das Geld liegt auf der Ortsbauernschaft, da haben wir heute noch, liegt da ein Haufen Kohle um da und keiner weiß genau, was er da sieht damit. Aber da haben zum Beispiel bei meiner Mutter in der Küche, im Bauernhaus, haben 27 Frauen Brote gestrichen, Fleischbrot gemacht, in Topfenkäse angerührt und so weiter.
Wahnsinn.
Und das Durchschnittsalter damals war da drinnen, zum Schluss war es zwischen, ich sage mal, 65 und die Öderste, glaube ich, war 90 Jahre, die da mitgeholfen hat.
Mhm.
Und es sind auch die Leute ausgegangen, bei uns war der Platzzwang, die Behördenauflagen mit den Fluchtwegen, mit den Klos und so weiter.
Ja.
Weißt, wir haben da angefangen mit 200 Leuten, vor allem waren 8000.
Mhm.
Aber ich selber habe mit damals meinem Bruder und zwei Freunden, einer aus der Gastronomie, ich weiß nicht, ob er heute noch drinnen ist, der Paral Harry, haben wir mit Festes angefangen so. Chicago 1930 war das erste. Und so ist es dann losgegangen und wir haben das Live-Konzert, haben wir damals auf einer großen Leinwand übertragen. Echt? Und das vergesse ich nie, weil da weiß ich heute noch, was das kostet hat. Das war so eine 4x5 Meter Wand, die haben wir sich ausgeglichen und damals hat es noch die Beamer mit die drei.
Ja, mit die drei Lichter.
War noch mit die drei Lächer. Es hat damals 70.000 Schilling gekostet, nur das Ausleuchten. Da waren 1.300 Leute da. Hey, da ist zugegangen. Da ist uns alles ausgegangen. Okay. Da sind wir in der Nacht dort noch hingefahren, haben ein Bacardi da. Es war Bacardi-Zeit damals. Da ist Bacardi getrunken worden. Gin hat er damals kein Mensch kennt. Das hat ihn überhaupt gar nicht interessiert. Absolut Wodka und Bacardi. Das war uns tolle. Das waren die Sachen, die Leute interessiert haben. Drum, oder Bier aus dem Flaschl.
Kappe Bacardi.
Ja, das war der Wahnsinn. Ja, aber da ist zugegangen. Da haben wir, ja, da war die ärgste Geschichte war, Wir haben da mal aufs Klo vergessen. Das heißt, wir haben da alles. So, und dann haben wir vergessen, dass wir für so ein Riesenfest einen Klo wollen.
Ups.
Da, und dann habe ich einen befreundeten
Konditor. Ja, für die Mädels ist es ein bisschen blöd.
Einen befreundeten Konditor. Und dann sind wir, also die Erpe, damals war es noch das Erpeland in Neukofen. Und haben 6 so Häuseln geholt. Dann haben wir da ein Loch gehoben. Weißt du, das war da wirklich so plumpsklos. Nur die sind halt um 1 in der Nacht übergegangen. Kannst du dir nicht vorstellen. Also, das war das einzige Mal, dass uns da was passiert ist.
An dem Platz erinnerst du dich
heute wahrscheinlich. Ich kann das genauso umstellen, auf dem Meter.
Der ist super gedünnt. Ja.
Da das ist echt der Wahnsinn. Da stehen jetzt 3 Bäume zum Glück. Aber das war, aber da, die Leute sind gekommen, die Leute waren gut drauf. Und das muss man schon sagen, wenn ich heute, wir haben immer, jeden Tag kochen wir um 12. So, und um 4:15, halb 20:30 hat dann irgendwann einmal irgendwer als erstes Handy rausgenommen. Weißt du, die haben angefangen und wir sitzen alle auf dem Tisch da, normal. Und ich natürlich selber. Und im Vorjahr, der Neujahresvorsatz, nicht Vorsatz, sondern Regel, ist, es gibt kein Handy mehr am Tisch.
Mhm.
Und wer es außer tut, zahlt 5 Euro. Wobei ich schon, glaube ich, an erster Stelle bin oder vielleicht an zweiter. Aber auch jetzt schon 6 bezahlt habe, ich meine. Aber es ist wieder Kommunikation da. Mhm. Die Kommunikation war anders. Also heute kriegst du Emoji oder wie der ganze Ding, das heißt, ich schreibe auch den ganzen Tag WhatsApp mit meinen Kunden und das und das. Aber die Freundschaftsgeschichte, die Unterhaltung ist anders geworden. Heute sitzt mit 5 Leuten und die schon 2 am Handy. Mhm. Ich meine, ehrlich, das braucht's nicht. Mhm. Und das war halt schon früher anders. Das war, aber ich glaube, dass das wieder werden wird. Mhm. Man braucht, weißt du, jeder schreibt eine E-Mail. Ja, super, klasse, ich hab dir eine E-Mail geschrieben. Sag ich, du, wenn du was willst, ruf mich an, red mit mir.
Ja.
Reden wir miteinander.
Ja.
Das Gespräch ist viel wichtiger wie alles andere.
Wir haben schon drüber nachgedacht, so ein Handystörsender in die Lokale zu tun und solche Sachen.
Ja,
aber es ist natürlich Emotion. Trotzdem Werbung, wenn die Leute was posten und so, das ist
ja, klar, das ist keine Frage. Aber so das Gespräch untereinander. Ja, wenn wir halt beieinander sitzen und wir haben der Gaule, dann kannst du über alles reden. Wenn man ja mehr, oder wenn ich ein Telefongespräch habe, wenn wir zwei telefonieren, wir genau, ihr wisst, wie du ungefähr tickst und du weißt, wie ich tick, wenn du mir eine E-Mail schreibst,
ja, geht das alles verloren.
Emotionslos. Ja. Weißt du, ich mein? Da musst du schon ein guter Schreiber sein, dass du Emotion ausgespürst. Und das, ja, das sind halt die Sachen, die glaube ich schon mehr Wertigkeit wieder kriegen müssen.
Hans, was mich jetzt noch interessiert, in so einem großen Betrieb, der Bub war vorher da, der Hansi ist der Chef von der Obstbaum. Wie ist denn das, wenn der Papa so einen Betrieb langsam oder doch übergibt an den Buben? Da gibt's doch oft Konflikte. Also das hört man ja immer wieder. Wie war das bei euch und habt ihr auch Konflikte gehabt?
Punkt 1 habe ich noch nicht übergeben, aber
ja.
Der Hansi ist Mitbesitzer in der Firma. Mhm. Hansi kriegt jetzt ja 10%. Das ist mir auch ganz wichtig. Aber wir werden die nächsten 10, 15 Jahre nur zusammenarbeiten. Zusammen. Und das kann nur funktionieren, wenn man das bald noch anfängt. Der Hansi ist heute 31, nicht dass er einen Blödsinn redet, ja, 32 wieder her. Und er hat das erste gekriegt, da war er noch nicht 30. Und das kann auch nur meiner Meinung nach so funktionieren. Ich hab's auch relativ bald von meinem Vater gekriegt. Ich habe aber das vorerlebt von meiner Großmutter weg, die es nie hergegeben hat. Und dann hast du auch keine Freude. Und wir müssen ja zusammenarbeiten. Und zusammenarbeiten heißt, schau, wenn ich aufhöre, ist der Hansi 45. Wenn ich meine Pension kriege, mein gesetzliches Alter, ist der Hansi 43. Ganz ehrlich, wenn du mit 43 noch nicht Besitzer oder auch Chef bist oder was auch immer, ja, das ist spät. Meiner Meinung nach.
Dann interessiert es dich ja nicht mehr, dass das.
Und natürlich sind extrem.
Du musst eigentlich mit den Eltern, muss eigentlich schon wieder die nächste Generation da sein, oder?
Ja, die wird noch nicht so schnell sein, weil er noch keine Kinder hat, aber es muss ein Miteinander sein. Ich habe natürlich auch da einen anderen Hintergedanken. Wenn ich einen bald genug einer hole in die Firma, und das ist jetzt schon 3 Jahre aus, dass ich ihn geholt habe. Ich meine, er war ja vorher schon da, aber dass ich auch gesagt habe, er ist beteiligt, er ist Besitzer und so weiter. Der Hintergedanke ist natürlich, wenn ich einmal älter werde, dass er mit mir so umgeht, wie ich mit ihm vorher so umgegangen bin. Und ich habe irgendwann den Manfred Demmen gefragt, sage ich, Alter, wie geht das? Alt und jung, es ist wirklich nicht einfach, weißt du? Weil die Diskussionen ja ganz anders sind. Und dann hat er gesagt, du, ganz einfach, eine Diskussion muss emotionsfrei sein. Ja. Ist ganz leicht gesagt, gell? Aber wir bemühen sich ja, und es funktioniert. Und eins muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, was natürlich ist, und ich habe auch Glück in dem, er ist halt auch ein Qualitätsfanatiker. Und er lässt sich auch wenig sagen, finde ich auch, zwar für mich oft mal schwieriger, aber am Ende des Abends ganz richtig. Und er macht eine coole Arbeit mit. Und was das Lässige ist, an der ganzen Geschichte ist, ich erreiche da den 25-Jährigen gar nicht mehr. Weißt du, ich meine? Weil da sagen sie, der alte Reisebauer hin und her, kannst mit denen überhaupt reden, alles ist ein Blödsinn, du kannst mit dem. Aber der Zugang ist anderer. Ich habe einen Witzigmann kennengelernt, das ist jetzt aus 26 Jahren. Gut, der ist jetzt 80 geworden. Ich habe den kennengelernt mit 56, weißt du, da war der voll im Geschäft. Jetzt sind die alle in der Pension und sind noch Urwe. Wir verstehen sich heute noch super. Aber die Generation, die mit mir angefangen hat, die ist auch mit mir mitgewachsen. Das heißt, die werden auch öder. Er macht jetzt die junge Generation, hat zum Teil die ältere, alte Generation auch noch kennengelernt. Und das macht es einfach spannend, verstehst? Mhm. Und das ist das, was man ja nutzen sollte. Ich verstehe ja das oft nicht, wenn ich heute sage, ich gebe es meinem Buben erst, wenn ich irgendwo runterfalle oder meiner Tochter oder wen auch immer. Das ist ja doch das Blödeste, was man da tun kann. Mhm. Wenn man auch so ein Potenzial hat und sieht, dann muss man zusammenarbeiten. Und wenn man gescheit zusammenarbeitet, was gibt's denn Schlechtes?
Und war das für ihn klar, dass er in die Firma kommt? Also,
du, klar war das gar nicht, weil ich, der Hans ist 90 auf der Welt gekommen, ich habe 97 angefangen, mit 16, plötzlich mit 10 ist er dann ins Salesianer gekommen und mit 16 war dann das erste Mal so ein wenig die Diskussion, dass er nach Klosterneuburg geht, was er dann glücklicherweise nicht gemacht hat und da fertig maturiert hat. Aber da war schon der Zug auch in die Branche da, er hat dann beim Werner da mal Praxis gemacht und so weiter. Aber es war nie so, dass ich damals gesagt habe, du musst das übernehmen. Weil, ich meine, weißt du, da war ich 40, da habe ich auch das noch nicht gedacht.
Ja.
Gar nicht an sowas, dass die wenigen übergeben. Aber ich glaube, ja, das hat sich dann so entwickelt. Mhm. Das hat sich so entwickelt. Und eins muss man schon sagen, wir hackeln extrem viel. Mhm. Wir haben da viel Spaß mit der ganzen Obst- und Naturgeschichte im Kopf, haben wir da. Aber wir haben schon ein richtig geiles Leben. Weil wir lernen einfach jeden Tag lässig mehr Menschen kennen. Mhm. Weil die Leute, die unsere Sachen kaufen und trinken, das sind, ich sage einmal, großteils Genussmenschen, sind immer auch dabei, die mit irgendwas angeben wollen, das ist ja mir wurscht, aber auch die. Aber das sind großteils Genussmenschen und der weiß, was er zahlt dafür. Und da ist die Diskussion ganz anders, weil der ruft mich nicht an und sagt, Marina, bist du teuer, sondern ich sage einmal, 90% unserer Reklamationen sind positiv, dass die Leute uns schreiben, ich habe so toll und schmeckt so super und klasse und so weiter. Und das ist schon cool, weißt, das ist ein geiles Leben und die Leute freuen sich, wenn wir wohin kommen. Mhm. Da haben sie fort heute in Daumen gehabt, ja, wir haben morgen dort und dahin. Ich habe am Sonntag eine Verkostung in Frankfurt. Die haben mir schon, glaube ich, 15 geschrieben, dass sie sich freuen, wenn wir kommen. Mhm. Das ist schon cool, wenn's das hast. Wir haben das super Leben. Auch wenn extrem viel Arbeit ist. Mhm. Und wir sind in Augsburg. Ja. Und ich muss nicht irgendwo hinfahren, dass ich meine Arbeit nachgehe, stehende Frau auf und stehende Arbeit.
Ja.
Und diesen Prozess der Übergabe, den du jetzt so mit diesen 10% pro Jahr gemacht hast, hast du das irgendwo gelernt, gelesen? Hm. War das einfach eine Intuition? Weil ich meine, das ist
ja. Ich habe das meinen Anwalt gefragt, ob das geht. Und habe gesagt, ja, das geht. Und ich habe, weißt du, ich sehe das ein bisschen anders, weil ich sehe das nicht als Übergabe. Weil ich sehe das schon, andere Firmen haben da 2, 3, 4 Besitzer. Und du kriegst einen anderen Zugang. Schau, weil er geht mit den Leuten komplett anders um wie er ist dadurch stellen wir uns breiter auf. Mhm. Und was der am Anfang habe ich mir gedacht, ich habe mir eine einzige Verkostung angeguckt, die er gemacht hat, nur die erste. Und das war gar nicht so einfach, weil ich mir gedacht habe, hoffentlich sagt er kein Blödsinn. Du, der hat die Verkostung gemacht. Habe ich mir gedacht, no, er macht es komplett anders wie ich, aber er macht es richtig gut. Mhm. Und dann denkst du nicht mehr nach, weißt du? Dann sagst du, cool, aus. Und natürlich haben wir Reibereien, ja, das haben die alle. Aber das hast du auch wieder Mitarbeiter mal. Und so ist es viel besser, weil er genau weiß, wie ich dicke, ich weiß, wie er dicke. Und ja, ich hoffe, dass er genauso sieht. Ich kann nur von denen reden, wie es ist hier und wie meine Zukunft weiter sieht. Aber wenn du die Chance hast, dass so funktioniert, dann funktioniert es so. Du, ich weiß ja nicht einmal, was mit der Franziska und mit der Sophia ist. Franziska schaut jetzt momentan nicht so aus, wie wenn sie im Betrieb kommen, wobei die Marketing stark ist und vielleicht ist da auch da. Mhm. Irgendwann einmal. Und Sophia studiert Lebensmittel und Biotechnologie.
Kannst schon mal sagen.
Vor mir ist sie Madame Soja oder was. Ich weiß es ja nicht. Weißt, das weißt du gar nicht. Aber du musst für alle alles offen haben. Und das, natürlich ist der Hansi der Brenner dann, da brauchen wir auch. Aber alles, wenn so funktioniert, dass die Ressourcen selber hast. Und das auch mit den Mitarbeitern alles funktioniert. Ja, wieso nicht?
Kannst du aus dem Vollen schöpfen eigentlich.
Ja. Jetzt, aber braucht man da eine gewisse Art von Streitkultur, Redekultur, habt ihr das immer in der Familie? Ich meine, du musst ja sehr offen sein für das.
Das musst du lernen. Ja. Nein, ich kann ja gar nicht. Ja, ich werde dann so narrisch. Ich kann wirklich, aber das habe ich schon lernen
das
müssen.
Das habe ich mir fast gar nicht
da. Nein, das habe ich schon lernen müssen bei ihm. Ich weiß natürlich sonst auch noch. Und ich bin halt schon ein
Alpha-Tier.
Klar. Ja, das bist du ja. Aber auch, ich stehe ja immer zu meiner Meinung. Ich bin ein Verfechter einer Meinung. Ich bin mir muss man schauen, oftmals ging da auch hin und wieder bin ich halt, ja, ein großen, ein sturer Hund natürlich. Klar. Das muss da aber auch gewiss sein. Sonst schaffst du es nicht, dass du das machst, weißt? Vielleicht. Aber ja, das ist schon hin und wieder Herausforderung. Aber oftmals viel Ärger für meine Kunden, wie für meine Mitarbeiter.
Gibt's da am Sonntag dann bei euch Familienessen auch, wo man nicht über den Betrieb geredet wird?
Nein, das haben wir ja so nicht. Nein, weil es hat ja jeder schon eine eigene Familie
da.
Wir reden eigentlich im Betrieb mit dem Betrieb. Ja.
Jetzt hast du da wunderbare Schnäpse steht, Gin, die ganze Linie ist quasi aufgebreitet und dann sehe ich da eine Bio-Sojasauce. Die passt mir da irgendwie überhaupt nicht rein. Wie ist denn zu einer Sojasauce gekommen?
Der Roland Rettl, den ich über Jahre kenne und der früher im Hangar 7 der Koch war, der 10 Jahre ja dort war mit 100 Köchen und so weiter gekocht hat und für mich einer der begnadetsten Menschen im Genuss ist. Der Hund hat so eine Hand, wie er mit einem Produkt umgeht. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich den vor Jahren eben schon kennengelernt habe und dass wir sie auch verstanden haben, weil er ist ja auch kein Einfacher. Weißt du, und er ist ja einer, der seine Meinung kundtut und der keiner ist, der alles akzeptiert. So und ich äußere mich wohl nicht dazu. Ich bin ja auch einer, der sich zu Sachen äußert, wo er nicht unbedingt gefragt wird. Und das ist aber auch wichtig. Du musst schon immer in deinem Leben auch eine Meinung haben. Und wir haben sie immer besser und näher kennengelernt und privater Arbeit. Und dann ist er vor 2 Jahren zu mir gekommen und dann hat die Diskussion mit der Sojasauce angefangen. Und dann habe ich gesagt, gut, dann machen wir's.
Und wie produziert ihr die Soja dann auch selber?
Komplett
selber?
Wir produzieren die Soja komplett. Das ist unser Bio-Soja. Weizen ist drinnen. Das wird gemalzt vom Klinger. Dann ist der Roggen drinnen, wird auch gemalzt vom Klinger. Dann wird das Soja muss gedämpft werden. Das macht auch eine Mühle in Oberösterreich. Auch unsere Ware wird alles in Oberösterreich, wo wir dämpfen und malzen müssen. Und dann wird da alles gemischt. Die Vergärung machen wir da. Wir haben die eigene Bichon Longueville Holzgärsteine gekauft mit 8.500 Liter, so wirklich wie in Japan. Und das ist halt das Glück, weil der Roland ja die ganze Geschichte schon, glaube ich, in Japan sich 5-mal angeschaut hat. Und der hat ja, ist ja ein geschmackssuchender Urbe. Ja, und das, der erkennt was ist sensationell.
Das heißt, bei euch gibt's dann Mittag oft auch mal eine Sushi für die eigene Sojasauce?
Ja, wir dann ja, das darf man eigentlich gar nicht sagen, weil das immer abgedauert ist. Aber das ist eigentlich eine Magie für Leute, die Geschmack haben. Wirklich.
Ja.
Du tust ins Gulasch rein. Oder wenn du viel lästig machst.
Ja.
Du bratst das an, ganz kurz, einmal links, einmal rechts.
Tut mein Papa. Fast
ganz leicht mit der Sauce drüber und lass das nachziehen. Hey, das kriegt dann so ein. Und das ist halt Umami, der fünfte Geschmack, der da drinnen ist durch die Gärung. Das ist so, so einen Power. Und,
was ist der fünfte Geschmack, Entschuldigung?
Ja, du hast ja normal süß, sauer, salzig, bitter. Und mitten auf der Zunge hast du den Umami-Geschmack, den du da schmecken kannst. Und das ist die Fülle aller Geschmäcker. Und das bringst du durch so eine lange Gärung, hast du diesen Geschmack, was halt sehr viel Japaner und Chinesen haben. Ich meine, bei den Japanern natürlich, bei den Chinesen zum Teil mit Glutamat und so weiter. Aber das ist da hundertprozentig drinnen. Und in der ganzen Sojasauce ist ja nur drinnen. Soja, 85%. Dann Roggen, 85%, Plätzchen, 70%. 15% Roggen und Gersten, Weizenmalz. Und das Ischlerwasser, Salzwasser.
Echt?
Das heißt, wir kriegen die Meistersohle, wir verwenden nicht das Salz, das weiße Salz, sondern wir verwenden die Meistersohle aus Ischl. Und deshalb, weil die hat ja auch noch alle Mineralstoffe und so weiter drinnen, weil Salz, ein weißes Salz ist ein Salz, da ist ja sonst nichts mehr drinnen. Und wir kriegen die Meistersohle von denen, was jetzt schon einige Bäcker auch machen für ein Brot, weil es nur intensiv im Geschmack ist. Und so wird das dann 9 Monate verguren. Und das ist sehr, sehr viel Arbeit. Wir fangen nächste Woche zum Pressen an.
Cool.
Und so haben wir das geschafft.
Wo
und ohne Zusatzstoffe. Ohne Zusatzstoffe, ist ganz wichtig. Ohne Konservierungsmittel. Ist kein Konservierungsmittel drin. Nichts.
Mhm. Und wo gibt es im Handel noch nicht, oder?
Du, wir haben es momentan auf unserer Webseite, weil wir auch die Menge noch nicht haben. Ein bisschen haben wir schon im Handel in diese Feinkostläden natürlich. Für Gastronomie hat es Tanzgourmet schon, die sind die ersten. In Linz haben es unsere Weinfachhändler, haben es natürlich auch schon. Ob der Schenke, ob der Weinturm und so weiter. Weil das ja trotzdem unsere Kunden auch sind und die auch Olivenöl mit vertreiben und so weiter, das Gute. Und da passt die Sojasauce natürlich dazu. Aber wir sind noch nicht im Lebensmitteleinzelhandel im großen Stil drinnen, weil wir auch die Mengen nicht haben. Weil ein Durchgang dauert 9,5 Monate, sind 8.500 Liter. Fertig.
Mhm.
Das kannst du nicht zaubern.
Gibt es ja im Handel eigentlich noch nicht so viel. Nein. Du kriegst den Kikkoman und das war es eigentlich.
Ja, und gut, da reden wir jetzt nicht drüber. aber zum Beispiel Thalmeier in München, Meindl am Grab, das sind unsere Kunden. Ja. Mhm. Das sind unsere Kunden. Die sind happy, wir sind happy. Ja. Und das wird das ist aber eine langfristige Geschichte. Weil das ist nicht sowas, alleine der Staat ist ja nicht sowas. Weißt du, wie wir mit Gin angefangen haben, 2006, waren wir die allerersten. Wir waren Marco, wir sind angefangen, haben wir 2003. Heute einen Gin kannst du das mal in 4 Wochen machst du einen Gin, wenn's dann schnell runtertreiben willst. Drum macht ja jeder einen Gin. Und keiner einen Fruchtbrand, weil Fruchtbrand ist Arbeit. Eine Sojasauce macht auch keiner, weil bis du das von Anfang bis zur ersten Abfüllung hat's 1,5 Jahre gedauert.
Mhm.
Da hast du aber Investitionen. Soja, Presse, Filteranlagen, Fastel, und da muss mal was werden auch.
Mhm.
Weil es ist ja auch nicht so, dass gleich einmal alles was wird. Das heißt, du brauchst einen langen Atem und da geht's gar nicht um den Geldatem. Da geht's auch um den Atem, dass du sagst, ich will das machen, ganz egal, wie lange es dauert.
Mhm.
Und jeder will halt alles nur schnell, schnell. Und an einem spitzen Lebensmittel kannst du schnell nicht produzieren. Es geht nicht. Ein Obstbaum dauert ewig. Da hinten steht der Olivenöl, schaut sich die Farbe an. Das ist traumhaufd schön grün.
Unglaublich,
das hat gestern der Atem mitgenommen, das ist von Syrien. Sein Bruder hat in Syrien eine Landwirtschaft. Die Olivenbaum, der hat 700 Olivenbaum, die sind zum Teil 300 Jahre alt.
Ja.
Hey, der Baum, wenn so du den setzt, die ersten 20 Jahre hast du mal gar keine Oliven. Versteht? Du musst ja, alles was Landwirtschaft ist in dem Bereich mit Baum und so weiter, musst du langfristig sagen, das will ich machen. Oder es gibt Leute, die sagen, ich habe so viel Geld, dass ich es mache. Bei den meisten hört es eh dann nach 2 Jahren wieder auf. Aber die, die es durchziehen, die haben von mir jedes Lob auch verdient, weil das ist einfach cool, wenn du den Atem auch hast und machen willst. Dass ich halt sage, ich stehe auf so ein Produkt und ich will es machen.
Hm? Jetzt interessiert mich nur so zum Abschluss was. Wir haben natürlich gerade Krisen über Krisen, Corona-Krise, Umweltkrise, in die Kriegskrise, alles kommt Krisen daher. Ist Schnaps krisensicher?
Ja. Nein, das weiß ich nicht, das kann ich da gar
saufen
nicht sagen.
Die Leute immer?
Naja, klar, trinken wird immer. Aber natürlich, in der Krise hat der Mensch weniger gewählt. Und da wird natürlich nicht dann der Reisebauer irgendwann durchziehen, sondern eher das Günstigere mehr gesoffen werden. Es geht jetzt einmal davon aus. Die Corona-Krise hat uns im Fruchtbrand wieder, weil trotzdem der Fruchtbrand mehr im Lokal, im Restaurant gut getrunken wird. Und wir sind einfach... Wir lieben die Restaurants und ich mache 85% vom Fruchtbrandumsatz im Restaurant. Das heißt, da haben wir es gescheit gespürt. Ich glaube, wenn unsere Wirt, ich sage immer unsere Wirt, zuerst 2 Monate zu sein und dann 5 oder 7 Monate zu sein, dann brauchst du nicht nachdenken. Die Skigebiete, Lech, Zürs, Zug, alleine da oben, wir machen 120 Hotels da,
die
uns so haben. Ja, da brauchst du nicht nachdenken. Mhm. Beim Gin muss ich ehrlich sagen, durch auch unseren Partner wie die Spar und so weiter haben wir die Krise nicht negativ, sondern schon positiv gespürt. Und
das weil war die Leute wichtig, daheim gesoffen haben?
Weil die Leute natürlich daheim schon auch ein geiles Gin Tonic
wollten. Ja,
und das ist
genau.
Jetzt wichtig.
Wo, bei mir auch, ich bin auch zum Spar gegangen.
Vor allem haben die Leute auch im Lebensmitteleinzelhandel nicht das billige, schlechte Zeug, sondern das gute Zeug kauft. Und darum ist es auch so wichtig, dass wir da hinliefern. Und das haben wir gut angefedert, aber ganz ehrlich, die Krise, ja, überstanden. Jetzt war nochmal alles gut gegangen. Nur die 3 Wochen, was jetzt der Krieg dauert, oder sind schon 3,5, hat mehr weh da, oder tut mehr weh, weil die Stimmung der Menschen auch nicht gut ist. Heute sind zwar die Restaurants wieder offen, du, aber jeder, gerade die ersten 2 Wochen war es ganz arg. Es hat auch keiner gutes Gefühl beim Vorgehen. Es ist alles komisch und ungut. Und dieser Idiot da drüben, ganz ehrlich, das braucht ja wirklich keiner. Ich meine, was bügt man sich überhaupt nicht, dass ich in ein anderes Land reingehe und sage, jetzt gehört es wieder mir, obwohl das schon anders, weiß ich nicht, wie viele Jahre funktioniert. Wir haben da sehr viel, wir haben da einen Geschäftspartner, die aus Amerika, die Ukraine abstimmig sind. Es ist ja Wahnsinn. Ich meine, aber was man schon sieht, ist, und da muss man schon sagen, die Gastro-Geschichte ist wieder die sind die Helfer, gell. Wir haben vorige Woche, das ist schon 10 Tage, plötzlich ist schon aus, die erste Kochen für Ukraine gemacht mit der Helsi Bullband, sagt euch ja was, oder der Rachinger, der Bratz und so weiter. Und zwar im Wern in einem Hotel, das heißt, nicht Diamanten, wie heißt da, Brillantgrund heißt das Hotel. So, alle dann mit. Super Köche, Iwitsch, alle Amateur, alles haben wir dabei. Ich sag noch, wie viele Leute kommen, ja, eine Woche vorher ausmacht, gell? Der Philipp Rachinger hat mir eine Woche vorher angerufen, genau eine Woche, am Sonntag vorher angerufen, sag ich, du, wie viel werden kommen? Er sagt, 100, 150 Leute. So. Die haben in kürzester Zeit sofort Instagram angefangen, wir alle Instagram. Am Mittwoch haben wir schon gesagt, wird scheiße, werden 300-400 Leute kommen. So. Wir haben dann gesagt, wir stehen dort, wir machen Gin Tonic, wir nehmen alles mit, haben glücklicherweise vom Jürgen das Tonic dazu gekriegt. Wir haben 750 Gin Tonic für einen guten Zweck verkauft. Von 1 bis um 5 Uhr Nachmittag, an einem Sonntag. Es waren 1500 Leute da. Es ist so ein Haufen Geld zusammengekommen und das ist direkt nächsten Tag, die haben sich solche Gedanken gemacht, wo das hinüberwiesen wird, dass nicht der Geld wegkommt, ist dann selber abgeführt worden. So, das Gleiche passiert jetzt am Sonntag in Lenz.
Hat sie dabei.
Da steht der Hansi drinnen, beim Götti dann. So, es passiert einfach viel. Es werden viel Verkostungen für das gemacht, weil wir auch wissen, wir haben da dort auch alle Freunde, die Kirche und so weiter. Weißt, das ist ja, die Community ist ja bei uns doch sehr eng. Weil du weißt ja für jeden Koch alles, jeder Produzent weiß ein wenig was, jeder Winzer und so weiter. Aber das ist, die Angst, was ich habe, ist, dass der Trottel einfach nicht aufhört.
Die haben wir wahrscheinlich alle, ja.
Genau.
Wir müssen irgendwann aufhören.
Ja.
Deshalb gibt's am Ende von Frühstück mit Bier immer noch einen kurzen Bier-Rap, Schnaps-Rap.
Ja, das ist mal klar, sowas kommt jetzt. Das ist auch so üblich, gell?
Bier-Word-Rap.
Wenn ich nicht Schnapsbrenner wäre, was wäre ich dann?
Winter.
Mein Lieblingsprodukt in unserem Sortiment ist?
Vollbier. Gar keine Frage.
Mag ich immer auch schon gewesen.
Ja. Aber nicht, weil es das Beste ist, sondern weil es einfach genau mein Geschmack trifft. Marzipan, Bittermandel, ein wenig rauchig. Ich liebe Vogelbeer. Ja.
Das schätze ich am Hansi am meisten.
Puh, das sind so viele Sachen, aber was? Wie er mit Mitarbeitern und Kunden umgeht. Wahrscheinlich. Ja, wenn du mich schnell fragst. Aber das sind so viele Sachen, müssen wir jetzt nachdenken. Was. Aber ich glaube schon, dass er Mitarbeiter und Kunden. Ja, glaube ich jetzt gerade.
Und was
wie er mit seiner Maria umgeht. Ja, mit der Marie, nicht jetzt Geld, sondern mit der Marie, mit seiner Lebenspartnerin. Ja. Nein.
Und was würdest du sagen, was für Wort beschreibt Reiseit Bauer in einem Wort am besten? Oder in zwei?
Das ist schwierig. Kompromisslos. Und es gibt einen Satz, Qualität schafft Freundschaft. Das habe ich mir auch schützen lassen. Das gehört mir. Das habe ich mir vor 15 Jahren schon schützen lassen. Ich glaube, das beschreibt wahrscheinlich auch.
Qualität schafft Freundschaft,
ja.
Und abschließend noch, mit dieser Person hätte ich gerne mal ein Frühstück mit Bier oder Schnaps, egal ob
tot oder lebendig.
Ganz ehrlich, Freddie Mercury.
Ja.
Für mich. Ja.
Verstehe.
Live-Konzert, ja. Hast du gesagt?
Ja, das war ein Wahnsinn.
Das erste Konzert aller Zeiten.
Ja, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich einfach ein wenig zu jung, dass ich habe den leider nie live gesehen. Ich bin aber am 15. Juli, haben wir schon wieder ein Ticket gekauft, das 17. Mal beim Rolling Stones Konzert.
Ja, ja.
Und ich bin ein Mick Jagger Freund, aber ein Freddie Mercury, das war schon.
Ja.
Der hat da eben auch, da hat's ja jetzt den Film gegeben.
Ja.
Und da hat sein Vater zu ihm, natürlich im Film, ob das ja jetzt alles war, weiß ich ja nicht. Aber der hat was gesagt, was ich mir auch, natürlich, weißt du, man stützt ja oft so Sachen, die man wo hört, dass man es dann selber weitergibt. Aber gute Gedanken, gute Worte, gute Taten.
Mhm.
Das sind schon, das ist, weißt du, das geht dann lang durch den Kopf, wieso, wie, was. Aber das hat ihn geprägt und mir wird das wahrscheinlich auch nicht mehr auslassen, dass man über das nachdenkt.
Ja. In diesem Sinne, don't stop me now. Ich hoffe, wir werden noch viele Schnäpse und Gins von dir verkosten.
Ja, mit Sicherheit. Ja, ihr dürft nicht aufhören zum Trinken.
Wir hören nicht auf zum Trinken. Keine Sorge. Hans Reisebauer, danke, dass du bei uns warst und Prost.
Danke, dass du da warst. Prost.
Frühstück mit Bier.